So, guten Morgen miteinander. Der Max hat mich bereits vorgestellt, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Will ich schon, ich habe einmal erzählt, ich glaube, etwa 16, 17 Mal bin ich schon bei euch gewesen. Also, ja, stimmt, was Max sagt. Ich denke, es wird auch nicht die letzte Predigt über den Philipperbrief sein, wo ihr in eurem Leben werdet hören. Es ist ja jedes Jahr Weihnachten und es gibt jedes Jahr gibt's eine Predigt zu Weihnachten, zu Karfreitag und zu Ostern. Es ist eigentlich immer der gleiche Text, der den Predigten zugrunde liegt, aber dennoch machen die Prediger, die Pastoren, legen unterschiedliche Schwerpunkte. Und normalerweise macht ja ein Prediger die Zusammenfassung am Schluss, aber ich möchte euch auch lustig machen und meine drei Hauptpunkte heute sind eigentlich Freude und Dankbarkeit, unabhängig von den äußeren Umständen. Paulus sagt uns ja auch, seid dankbar in allen Dingen. Er sagt uns nicht, seid dankbar für alles, weil das wäre überfordernd. Das ist sehr schwer für manches, wo man erlebt, einfach dafür dankbar sein. Aber seid dankbar in allen Dingen. Also, Freude und Dankbarkeit, unabhängig von äußeren Umständen. Dann die Frage, was verbindet uns hier jetzt in dieser Gemeinde als Christen? Was verbindet die Christen in der FEG? Was verbindet die Christen in der Schweiz? Wir sind der Leib Christi. Und ja, was verbindet uns? Und der dritte Punkt, und ich denke, es hat schon noch mehr Punkte, und der dritte Punkt ist dann einfach Liebe. Ich meine, dieser Philipperbrief ist der Brief der Freude. Und in der heutigen Passage, in den Versen 1 bis 11, wird gegen Ende wird die Liebe in den Vordergrund gestellt. Und zwar nicht einfach die Liebe an sich, sondern die Liebe als Grundlage für Wachstum in der Gemeinde. Ich tue das nicht interpretieren, das ist das, wo Paulus in diesen Versen uns sagt. Ich danke meinem Gott für euch. Das ist der Arbeitstitel der heutigen Predigt. Und das ist jetzt nicht einfach so, wie wenn man anonymes Büchli verteilt, wo heißt, ich danke meinem Gott für euch, sondern ich, Werner Schott hier, danke meinem Gott für euch, hier in der Gemeinde in Bülach. Ich lese aus Philipper 1, die Verse 1 bis 11. Da ist ja hier ein längerer Text und mit Computer ist es einfacher, vom Konzept abzulesen als aus der Bibel, aber es ist garantiert der gleiche Text. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freude Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt in der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Soweit der Text. Philipper 1, 1 bis 11. Wenn man die Philipperbrief kennt, wenn man auch die Apostelgeschichte ein wenig kennt, dann kennt man eben auch die Geschichte, wie das gegangen ist mit dieser Gemeinde in Philippi. Da geht es um eine, der relativ kurze Philipperbrief, der wird auch Brief der Freude genannt. 13 Mal, das geht mit dem Computer leicht zu zählen, 13 Mal spricht Paulus in ihm über Freude. Und dieses Thema, das Thema der Freude, durchzieht das Schreiben, also nicht nur unseren heutigen Text, das ganze Schreiben, wie ein roter Faden. Der bekannteste Vers: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Philipper Kapitel 4, Vers 4. Nicht Teil unseres heutigen Textes. Aber der Paulus ermutigt die Gläubigen in Philippi, trotz aller Umständen immer und sich alle Zeit zu freuen. Diese Freude, die kommt aus einem Herzen, das seine Zufriedenheit nicht von den äußeren Lebensumständen abhängig macht, sondern die Freude gründet auf der Gewissheit, dass Gott alles im Leben seiner Kinder zum Guten steuert. Also ich meine, es ist ja besonders beeindruckend, die Freude des Paulus, wenn wir bedenken, dass er rein äußerlich überhaupt keinen Grund zur Freude gehabt hätte. Als er den Brief schrieb, hat Marc schon angedeutet, war er in Gefangenschaft. Er war ein Gefangener in Rom und eine mögliche Exekution erwartete ihn. Schließlich kam er unter Hausarrest und hatte jederzeit 24 Stunden am Tag einen römischen Soldaten, der ihn bewacht hat. Er war festgesetzt. Er durfte nicht das tun, was er eigentlich liebte, nämlich das Evangelium verkünden und Gemeinden gründen und betreuen. Und dennoch sagt er im Vers 18: Ich freue mich. Ja, ich werde mich weiterhin freuen. Ja, ist die Frage, nicht? Wer möchte eine derartige Freude erleben? Und welche sind nun die Elemente der Freude und der Dankbarkeit von Paulus? Er schreibt ja nochmal. Er schreibt ja in Vers 3, in unserem Textabschnitt schreibt er: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Also als er in seiner Gefangenschaft an die Christen in Philippi dachte, wurde sein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. Er hatte ja eine besonders innige Beziehung zu dieser Gemeinde. Nicht wahr? Der erste Kontakt entstand ja auf seiner zweiten Missionsreise. Da gab ihm in der Nacht Gott eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand neben ihm und bat: Komm herüber und hilf uns. Apostelgeschichte 16,9. Der Paulus, der war mit Silas und Timotheus in Kleinasien unterwegs, als ihn dieser Ruf erreichte. Sie stiegen in ein Schiff ein und kamen nach Philippi. Dort trafen sie Lydia, sicher bekannt, eine gottesfürchtige Frau. Sie, die drei, wenn man so will, ja, Verkündiger, also Paulus, Silas und Timotheus, verkündigten ihr das Evangelium. Und es heißt: Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was Paulus redete. Lydia und ihr Haus ließen sich taufen. Also ich hoffe, alle freiwillig. Das war ja damals so, dass wenn der Chef gesagt hat, das ist es, nicht? Christlicher Glaube, also lassen wir uns alle taufen, alle Mägde und Sklaven und so weiter. Aber Lydia und ihr Haus ließen sich taufen und wurden die allerersten Christen in Europa, wenn wir uns die geografische Landkarte anschauen. Also der Paulus erinnert sich an die Gastfreundschaft der Lydia, wo die ganze Gemeinde geprägt hat. Und es geht ja darum, wieso hat er so eine starke Verbindung mit dieser Gemeinde. Dann erinnert er sich in Philippi auch der Magd, die so einen Wahrsagergeist hatte. Also ob das, was sie sagte, wahr war, weiß ich nicht, aber sie hatte den Ruf, dass sie die Zukunft voraussehen kann. Und da gab es aber Personen im Hintergrund, die sehr an dieser Frau verdienten. Ja, nun, es ist der Paulus hingegangen und hat bei der Frau diesen Wahrsagergeist ausgetrieben. Das war gut, aber das hat nicht alle gefreut. Ja, also er hat dem Geist geboten, auszufahren, und dann haben sich aber die da Gewinn an dieser Frau hatten und andere Einwohner, die haben sich zusammengerottet und haben Paulus und Silas mit vielen Schlägen verhaftet. Die beiden kamen ins Gefängnis und lobten dort Gott. Sie haben nicht gejammert. Sie lobten Gott. Und plötzlich kam ein Erdbeben. Ein Erdbeben, und das öffnete die Türen dieses Gefängnisses. Aber Paulus und Silas blieben sitzen. Die gingen nicht raus. Sie blieben sitzen, obwohl sie hätten fliehen können. Und als der Kerkermeister das sah, also der hat ja gehört, dass sie Gott loben, nicht? Und dann ging das Tor auf und die beiden blieben. Also als der Kerkermeister das sah, bekehrte er sich und sein ganzes Haus. Ja? Paulus dankte Gott für Lydia. Paulus dankte Gott für den Gefängniswärter. Paulus dankte für die Gaben der Gemeinde, die so großzügig auch für die Christen in Jerusalem Geld zusammenlegten. Paulus dankte Gott für die Unterstützung, die ihm persönlich zuteil wurde. Denn eine Zeit lang war Philippi die einzige Gemeinde, die Paulus auch finanziell unterstützte. Jetzt, wenn er mich kennt, dann, ich habe immer so ein paar lästige Fragen. Nicht? Denn man ist ja verleitet zu sagen, ja, was der davon erzählt, das stimmt, ja, das ist gut. Aber es ist ja immer die Frage, was heißt das für mich? Nicht? Und eine Frage heißt jetzt, die Segnungen, die du von Gott erhältst, jeden Tag, führt dich das zur Dankbarkeit? Kannst du dich auch über die Segnungen im Leben anderer, also von Geschwistern, freuen? Bist du dankbar für das Wohl, das du von Geschwistern bekommst? Also drei Dinge, nicht? Das Wohl, das du von Gott bekommst, das Wohl, was du anderen zuteil werden lassen kannst, und auch das Wohl, was andere dir zuteil werden lassen. Führt dich das zur Dankbarkeit? Dankst du Gott für deine Geschwister im Herrn? In der Gemeinde sehr wichtig. Und ist auch eine Frage der Gebetskultur, nicht wahr? Also ich bin ja auch oft auch in unserer Gemeinde, natürlich im Hauskreis, in der Familie, und auch wenn ich als Prediger zu Gast bin, auch im Gebet vorher, immer interessante Gebetskultur, nicht? Also natürlich, die Bitten um unser eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen unserer Familie, und das liegt uns natürlich zuvorderst. Aber die Gebetskultur könnte auch so sein, dass man eben nicht zuerst einmal die ganzen Bitten herunterspult und sich am Schluss dann noch bedankt bei Gott, sondern, ich meine, Gott weiß ja, was wir brauchen. In der Bergpredigt heißt es ja, ihr sollt nicht viele Worte machen, denn Gott, der Herr, weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also es geht, wie ihr schon spürt, es geht um Dank, um Danksagung. Also, wie sehr dankst du Gott in deinen Gebeten? Ist das Gebet nur ein Herunterspulen vom Bitten oder hat auch die Danksagung genügend Raum? Der Psalmist, also in dem Fall der David, sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht? Der zweite Teil ist wichtig. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dafür loben wir ihn. Und dann gibt es halt noch eine abschließende Frage. Wir haben gehört, die Segnungen, die wir für anderen zuteil sind und die anderen für uns. Aber die Geschwister sollten ja füreinander beten, haben wir gehört. Und jetzt ist die Frage, machen wir es durch unser Verhalten, durch unser Reden, machen wir es den anderen Geschwistern leicht, dass sie freudig für uns beten. Das ist schwer, wenn wir in einem Ärgernis sind. Machen wir es unseren Geschwistern leicht, dass sie in ihren Gebeten Gott für uns danken. Paulus dankt Gott auch, indem er Fürbitte tut. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Also das Eintreten für andere im Gebet, das bringt Zufriedenheit. Echte Fürbitte für andere ist einfach nicht nur Pflicht, also ist nicht Pflicht so. Nicht Pflicht, sondern es ist Freude. Wer Fürbitte tut, beschäftigt sich mit dem Wohl anderer mehr als mit dem Wohlergehen von sich selber. Er bittet Gott, also Paulus in diesem Text, dass er seinen Segen über andere Menschen ausschütten möge. Er war in Ketten. Paulus war in Ketten und der Freiheit beraubt, aber dennoch denkt an seine Geschwister und bittet für sie um Bewahrung. Dann stellt sich natürlich die Frage, wann hast du das letzte Mal für deine Glaubensgeschwister in deiner persönlichen Gebetszeit gebetet? Und wer liegt dir momentan besonders am Herzen? Also das war so etwas wie der erste Punkt, nicht? Die Dankbarkeit und die Freude, unabhängig von den äußeren Umständen. Dann, was verbindet uns? Was ist uns gemeinsam? Paulus nennt einen weiteren Grund für seine Dankbarkeit. Er freut sich wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium. Was verbindet Paulus mit den Gläubigen, denen er schreibt? Was verbindet ihn mit diesen Geschwistern da in Philippi? Also was hatte er und Lydia gemeinsam? Er traf sie gleich am ersten Tag in einer Gruppe von Frauen am Flussrand, oder? Lydia war die Erste, der Gott neues Leben schenkte. Lukas betont in der Apostelgeschichte, dass es der Herr war. Ich habe das vorhin vorgelesen, nicht? Der Herr öffnete ihr Herz. Der Herr öffnete. Was hatte Paulus mit dem Kerkermeister gemeinsam? Nicht wahr? Auch die Bekehrung dieses Mannes war ein Ergebnis der souveränen Gnade Gottes. Denn wer sandte das Erdbeben, sodass sich die Gefängnistüren öffneten? Dieser Mann wurde aufgrund des übernatürlichen Eingreifens Gott in seinem Leben gerettet. Paulus hat das auch erlebt. Nicht? Übernatürliches Eingreifen. Er war ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Er ritt nach Damaskus, um die Christen anzuklagen und zu verhaften. Und mitten in seiner bösen Absicht erschien Gott und er hörte eine Stimme, die sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er, also Jesus, aber sprach, er sprach, Paul, Paulus sprach: Herr, wer bist du? Und der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ist das nicht fantastisch, dass Paulus, ein Hebräer aus dem Stamm Benjamin, ein Pharisäer mit bester Ausbildung, ein Jude, der das Gesetz hielt, dass der jetzt zu den mazedonischen Heidenchristen sagt: Wir verstehen uns, weil wir Gemeinschaft am Evangelium haben. Mit der Lydia hätte er menschlich nicht gemeinsam gehabt, mit dem Kerkermeister hätte er menschlich nicht gemeinsam gehabt. Es war Gottes Einwirkung bei der Frau, beim Kerkermeister und eben bei ihm selber. Nicht wahr? Also was haben die alle gemeinsam? Göttliches Wirken. Sie haben Gemeinschaft am Evangelium. Paulus hatte vom ersten Tag an Gemeinschaft mit völlig fremden Menschen. Diese Gemeinschaft basierte nicht auf gemeinsamen Hobbys, nicht auf der gleichen Rasse oder Herkunft. Es waren keine verwandtschaftlichen Bande, die ihn mit den Philippern eins werden ließen. Sie gingen nicht in die gleiche Schule. Sie spielten nicht als Kinder im Sandkasten miteinander. Die einen beteten zuvor griechisch-römische Gottheiten an. Die anderen gingen in die Synagoge. Sie hatten also menschlich gesehen überhaupt nichts gemeinsam, bis auf eins: das Evangelium. Einen Herrn Jesus Christus und eine Gnade, durch die sie gerettet wurden. Es gibt nur ein einziges Kriterium für diese Gemeinschaft und die heißt: Bist du durch die Gnade Gottes neu geboren und aufgrund des Evangeliums von Jesus Christus gerettet? Hast du denselben Herrn und denselben Glauben? Und wenn man diese drei Teilfragen mit Ja beantworten kann, dann gehören wir zusammen. Ohne Sandkasten, ohne Parteibuch, ohne gleiche Schulklasse. Okay. Paulus sagt, haben wir schon ein paar Mal gehört heute: Ich danke meinem Gott in meinen Gebeten, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Hier ist nur die Bibelstelle angegeben. Also, was ist das gute Werk? Es ist das Werk der Erlösung, was Gott zur Errettung beginnt. Wer hat das gute Werk in dir begonnen? Er. Gott hat es begonnen. Wer ist er? Also, wer hat denn die Initiative zu unserer Errettung ergriffen? Warst du es? War ich es? Nein, Gott war es. Denn wir waren ja geistlich tot und wir konnten nichts tun. Und von Toten geht bekanntlicherweise keine Initiative aus. Gott hat das gute Werk angefangen. Und wenn du heute das Evangelium von Jesus Christus durch die Predigt hörst, dann ist es Gott, der dich durch sein Wort ruft. Es ist aufgrund seiner Initiative, dass er dich zu sich zieht. Johannes sagt im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Verstehen Sie? Wir haben nicht aus uns selbst heraus gelernt zu lieben, sondern weil er uns zuerst geliebt hat, können wir überhaupt lieben. Und Gott hat das Werk der Erlösung begonnen. Aber Gott beginnt nicht nur, sondern Gott vollendet auch. Er beginnt nicht nur das Werk der Rettung und überlässt den Rest dir selber, sondern er sagt: Alles ist Gnade. Nicht nur der Beginn, sondern auch dein Lauf und die Vollendung. Im Philipperbrief, im anderen Kapitel heißt es: Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ein anderes Wort wie nach seinem Willen. Also Gott zieht uns nicht wie ein Duracell-Männchen, ihr kennt die Reklame vielleicht, wie ein Duracell-Männchen auf und überlässt uns dann uns selbst nach dem Motto, wenn wir Glück haben, dann können wir uns die Kraft bis zum Ende einteilen und wenn wir Pech haben, dann sind die Batterien halt vor der Ziellinie leer. Aber wir können uns seiner Zusicherungen, da kommt das Wort sicher drin vor, oder? Zusicherungen. Wir können uns seiner Zusicherungen sicher sein. Ich will jetzt die nächsten 5 Punkte nicht in jedem Wortlaut wiedergeben, aber er verspricht uns, seine Treue wird nicht enden. Psalm 89, 34. Meine Gnade will ich nicht mehr von Ihnen wenden. Er verspricht uns, sein Lebenswasser wird nicht aufhören zu sprudeln. Das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das das ewige Leben quillt. Seine Hand hält die Seinen ewig fest. Auch das ein Versprechen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein Versprechen. Und natürlich, seine Liebe ist unüberwindbar. Weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus, in unserem Herrn. Haben wir auch schon gehört, gell? Weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und die Frage an dich ist natürlich, auf wen setzt du dein Vertrauen, wenn du dein Leben mit Gott ansiehst? Glaubst du, du könntest aus eigener Kraft etwas tun, aus eigener Kraft aus der Sünde herauskommen? Und wir wissen, nein, nein. Aber wenn sich unser Vertrauen darauf gründet, dass Gott, was er in dir angefangen hat, auch vollenden wird, dann wird er dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und darüber freut sich der Paulus im vorgelesenen Text. Aber Paulus sagt in Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also, ich will das nicht als Dämpfer bezeichnen, aber es ist eine Zusatzinformation. Die Zusatzinformation heißt, los, du wirst erst vollkommen sein am Tag Jesu Christi. Ich werde erst vollkommen sein, wenn ich beim Herrn bin. Und vor diesem Hintergrund können wir einander sagen, ihr könnt einander sagen, bitte, habe Geduld mit mir. Also nicht zu Gott sagen, sondern zueinander sagen. Bitte habe Geduld mit mir, denn mein Haus ist noch nicht fertig. Gott arbeitet noch an mir und ich will mich nicht auf meine Kraft verlassen, sondern auf seine Kraft vertrauen. Das ist das, was wir zueinander sagen sollten. Ich bin nicht perfekt. Ich bin noch nicht perfekt. Freue dich, denn was Gott beginnt, das vollendet er auch. Und dieses Vertrauen sollten wir in Gott setzen. Ich habe am Anfang von diesen 3 Schwerpunkten noch einen dritten hier erzählt, nämlich Paulus liebt die Philipper Gemeinde. Er wertschätzt ihre Gemeinschaft am Evangelium und schreibt in Vers 7 weiter, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, denn ihr alle, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, dass ihr Anteil habt an der Gnade. Und hier erklärt er ganz deutlich, was unter was er unter Gemeinschaft am Evangelium versteht, nämlich die Anteilnahme am Kampf von Paulus um das Evangelium. Überall auf seinen Missionsreisen trat er für das Evangelium ein. Er verteidigte es, er bekräftigte es überall, wo er auftrat. Aber, klar, die Folge war Widerstand. Mal waren es die Heiden, die ihn verprügelten, mal waren es die Juden, die ihn verprügelten, mal beide zusammen. Sie folterten ihn und sie wollten ihn umbringen. Da war es für Paulus ein großer Trost, in den Philippen Menschen gefunden zu haben, die nicht nur gläubig waren, sondern die auch in Rat und Tat hinter ihm standen, die sich des Kampfes bewusst waren, den er zu kämpfen hatte, und die, soweit das möglich ist, an seinen Fesseln anteilnahmen und das Wesen seines Dienstes verstanden hatten. Das Evangelium von Jesus Christus. Was ist das Evangelium des Jesus Christus? Er ist aus der Herrlichkeit des Himmels von Gott, unserem Vater, gesandt worden, um am Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns unsere Sünden und den gerechten Zorn Gottes zu tragen und an unserer Stelle zu sterben. Das ist der Kern des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieses Evangelium von Jesus Christus verteidigte und bekräftigte der Apostel Paulus bis auf sein eigenes Blut. Das war sein Leben. Dafür war er bereit zu sterben. Und in diesem Einsatz für die rettende Heilsbotschaft war er oft einsam. Und viele ließen ihn alleine. Aber nicht die Philipper. Die beteten für ihn. Sie solidarisierten sich mit ihm. Sie unterstützten ihn auch finanziell. Hört, wie sich Paulus bedankt. Ich lese euch das vor. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Keine Gemeinde hat mit mir Gemeinschaft gehabt, im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessaloniki habt ihr mir einmal oder sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Philipper 4, 10 bis 16. Und das tat dem Paulus wohl. Paulus war ein Mann mit Herzen voller Liebe. Er hatte Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern und schämte sich dessen nicht. Und so schreibt er an die Philipper in Vers 8, also ein Teil unseres betrachteten Abschnittes, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus möchte, dass die Philipper wissen, dass er hier keine Show aufzieht, oder? Und ihnen nicht schmeichelt, weil sie ihm immer geholfen haben, sondern dass er es ehrlich meint. Gott ist mein Zeuge, sagt er. Uns, also wir hier in der Gemeinde, uns verbindet in der Regel, ich habe schon erwähnt, in der Regel kein Hobby. Also wir haben hier von anderen geredet, nicht? Also der Paulus und der Silas und der die Frau, die Lydia und der Gefangenenwärter, da haben wir schon gefragt, was haben die gemeinsam, nicht? Aber wir müssen ja das Ganze immer auch auf uns beziehen. Und es müsste einfach, möglicherweise spielen zwei hier erinnern Golf. Kann sein. Oder? Ja, kann sein. Möglicherweise sind zwei, drei von euch in die gleiche Klasse gegangen. Das mag alles sein, aber im Großen und Ganzen, uns hier in dieser Gemeinde verbindet kein Hobby, kein Sport, keine Reisen, keine Interessengemeinschaft, keine Bürgerinitiative und kein Parteibuch. In der Regel. Uns verbindet die Gemeinschaft am Evangelium. Was haben wir hier erinnern gemeinsam? Wir haben nur in Anführungszeichen. Und das ist das Größte, was wir uns überhaupt vorstellen können. Uns verbindet die Gemeinschaft am Evangelium, die Verteidigung und die Bekräftigung. Uns verbindet die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das ist es. Paulus betet für das geistliche Wachstum der Gemeinde. Auch das ein Thema, was vermutlich sehr gut passt. Im betrachteten Abschnitt, gegen Ende dieses Abschnittes, sagt er, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter seid und ohne Anstoß bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Also der Paulus, der hat eine Leidenschaft, seine Geschwister geistlich wachsen zu sehen. Wir finden in den Briefen des Paulus kaum Beispiele von Gebeten, wo Paulus für physische Nöte betet. Also weder für sich, Gesundheit, Krankheit, Gefangenschaft, also wo er darum betet, dass das wieder weggeht, oder? Auch für die Geschwister, nicht für physische Sachen. Wenn wir uns die Querschnitt seiner Gebete anschauen, dann stellen wir fest, es dominiert das geistliche Anliegen. Das geistliche Anliegen des inneren Menschen, das Wachstum der Liebe, der Erkenntnis. Die geistliche Gesundheit der Gläubigen war ihm von höchster Wichtigkeit. Und diesem Gebetsanliegen für seine Geschwister um geistliches Wachstum, das heißt nicht zwingend um Wachstum der Mitglieder einer Gemeinde, oder? Sondern für die Christen. Und und es ist halt meine, wie heißt das, nasty question oder unbequeme Frage. Mit welchen Gebeten wachst du am Morgen auf? Herr, bewahre mich vor Unglück, gib mir Gesundheit, gib mir eine Frau, schenk meinen Kindern gute Zeugnisse. Gib mir eine gute Arbeit. Ist das, womit du aufwachst am Morgen? Und wir haben gehört, Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden. Er ist für unsere Sünden gestorben. Das zentrale Anliegen des ganzen Evangeliums. Wenn wir keine Sünder werden, hätte Jesus nicht auf die Welt kommen müssen. Nicht? Das ist der Kern des Evangeliums. Und dann stellt sich die Frage, wann kommt dann das Gebet am Morgen? Herr, bewahre mich heute vor Sünde. Herr, ändere meinen Charakter. Lehre mich, deine Gebote zu halten und lasse mich wachsen in der Liebe auch zu meinen Widersachern. Also liebet eure Feinde. Verstehen Sie, was ich mit dem sagen möchte? Natürlich platzen wir gern im Gebet heraus mit diesen Bitten, oder? Bewahre mich vor Unglück, gib mir Gesundheit, gib meinen Kindern gute Noten in der Schule, nicht? Das ist alles gut, dürfen wir. Wir dürfen beten um das ist nicht verboten. Die Frage ist aber, das andere sollte eben auch noch sein, nämlich bewahre mich vor Sünden. Nicht wahr? Ich möchte hier als Gastprediger in dieser Gemeinde von Herzen darum bitten, und beten, dass es euch in dieser Welt, in diesem Leben, in allen Bereichen gut geht. Menschlich gesehen, in allen Bereichen gut geht. Aber mein Gebet für euch, das wäre arm. Das wäre sehr arm, wenn ich für euch nicht auch noch eine andere wichtige Leidenschaft hätte. Nämlich das Wohlergehen eurer Seele. Der Apostel Paulus flutet seine Briefseiten mit dem Wort Liebe. In seiner Einleitung zum Epheserbrief, Kolosserbrief, Thessalonikerbrief, schreibt er von der überragenden Bedeutung der Liebe. Aber auch im Korintherbrief und im Römerbrief lässt er uns an vielen Stellen wissen, dass der geistliche Wachstumsfaktor Nummer eins die Liebe ist. Und so schreibt Paulus dort im Römerbrief, als eines der vielen Beispiele, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. In Jesu heiligen Namen. Amen.